Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Analystenkonferenz der MVV Energie AG für das Geschäftsjahr 2021. Ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder dabei sind. Wie Sie nimmt auch der Vorstand in diesem Jahr von unterschiedlichen Orten teil. Der Vorstand, das sind Dr. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender, verantwortlich für das kaufmännische Ressort, Dr. Hans-Jörg Roll, er leitet das Ressort Technik, Ralf Klöpfer, unser Vertriebsvorstand. Entschuldigen lässt sich Frau Ammann, Personalvorstand. Sie hat in diesen Tagen ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Mein Name ist Philipp Rieben. Als Leiter des Bereichs Finanzen und Investor Relations führe ich durch diese Konferenz. Auf unserer Investor Relations-Seite finden Sie im Internet die Präsentation, den Geschäftsbericht und das Magazin. Und Ende Februar werden Sie dort auch den Nachhaltigkeitsbericht finden. Dr. Müller wird Ihnen gleich die Entwicklung unseres Geschäftsjahres 2021, das Mannheimer Modell und einen Ausblick auf das Jahr 2022 präsentieren. Im Anschluss haben Sie dann wieder wie jedes Jahr die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Dann stehen Ihnen auch Dr. Roll und Herr Klöpfer zur Verfügung. Und nun zur Präsentation. Herr Dr. Müller, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Rieben, vielen Dank. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie sich kurz vor Jahresende wieder mit MVV befassen, was darin liegt, dass wir ein gebrochenes Geschäftsjahr haben, das im Oktober beginnt und im September endet. Dann lässt sich's nicht vermeiden, dass kurz vor Weihnachten unsere Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr dann publiziert werden. Herzlich willkommen. Wir haben uns entschieden, auf eine Präsenzanalystenkonferenz auch in diesem Jahr zu verzichten, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung um und mit Corona. Sie können das auch als ein kleines Zeichen dafür verstehen, dass wir als MVV nach wie vor zu den vorsichtigen Unternehmen gehören, zu denen die Gesundheitsschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Kunden, für Partner und auch für Veranstaltungen wie diese wirklich an oberste Priorität stellen. Umso mehr herzlichen Dank dafür, dass Sie sich entschlossen haben, heute digital in der digitalen Runde teilzunehmen. Wenn wir auf das Geschäftsjahr, auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 zurückblicken, dann können wir sagen, wir haben ein wirklich starkes Geschäftsjahr hinter uns. Das Geschäftsmodell der MVV Energiegruppe, das integriert ist über wesentliche Wertschöpfungsstufen und das auf Klimaschutz gesamthaft ausgerichtet, hat uns nicht nur durch dieses Jahr getragen, sondern wird durch die sowohl die finanziellen wie die nicht finanziellen Kennzahlen klar bestätigt. Wir haben unser erstes Nachhaltigkeitsziel von 2016 vor der Zeit erreicht. Wir haben uns vorgenommen, ab 2040 klimapositiv zu sein. Als eines der ersten, vielleicht das erste Energieunternehmen in Deutschland. Wir haben das Geschäftsjahr 2021 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Wir werden eine für 2022 steigende Prognose heute vorstellen und haben uns auf der Basis als Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam entschlossen, der im März 2022 stattfindenden Hauptversammlung eine erneut angehobene Dividende vorzuschlagen. Also tatsächlich ein zufriedener Vorstand, ein zufriedener Aufsichtsrat für 21 und ein solcher, also zwei solche Gremien, die sich für 22 und die weitere Zukunft einiges vorgenommen haben. Mit dem Verweis auf den Haftungsausschluss, möchte ich mit Ihnen in die Präsentation starten, die mit dem Ausblick mit dem Rückblick auf das Geschäftsjahr 21 beginnt, die sich dann zur Strategie verhält und auf der Basis dann mit einem Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 enden. Wenn man als Stichwort auf das Geschäftsjahr 2021 zurückblickt, dann ist das tatsächlich ein sehr erfolgreiches gewesen. Wir haben den Umsatz auf 4,1 Milliarden Euro steigern können, damit um 18% über dem Vorjahr, was an Mengen- und Preiseffekten bei Strom und Gas liegt. Wir haben mit 278 Millionen Euro ein starkes operatives Ergebnis erzielt. Das ist ja unsere Kernsteuerungsgröße. Und damit das beste Ergebnis der MVV-Geschichte erreichen können. Und zwar mit einigem Abstand zum bisher besten Rekordjahr. Diese Verbesserung, ich hatte einleitend gesagt, integriertes Geschäftsmodell, wird von allen Berichtssegmenten getragen, was vor dem Hintergrund, dass wir ja wirklich einen Sprung gegenüber dem Vorjahr gemacht haben, eine zweite Bestätigung für dieses Geschäftsmodell ist. Wir haben an der Investitionshöhe über 300 Millionen auch in diesem Geschäftsjahr festgehalten. Zu einzelnen Beispielen komme ich gleich. Überaus erfreulich hat sich auch die Kapitalverzinsung, also der ROCE, mit 8,9% vor Steuern entwickelt. Und wenn Sie hier eine kleine Fußnote sehen, dann haben wir, um wirklich Vergleichbares vergleichbar zu machen, das gebundene Vermögen um die Margin-Hinterlegungen bereinigt, sodass man wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleichen kann. Wenn wir das nicht getan hätten, wären es noch nicht mal Äpfel mit Birnen, sondern es wären eher Äpfel mit Erdnüssen oder sowas gewesen. Also auch insoweit ein wirklich überzeugende Finanzkennzahl. Das bleibt eben nicht stehen bei Finanzkennzahlen, sondern es setzt sich fort in dem Nachhaltigkeitsziel von 2016, 1 Million Tonnen CO2 im Energiesystem reduziert zu haben, was wir mit Abschluss des Geschäftsjahres 2021 erreicht haben. Wir haben unter den nicht finanziellen Kennzahlen gleichfalls eine sehr schöne Entwicklung im erneuerbaren Bereich gesehen, in der Projektentwicklung mit 610 MW, die wir an die Netze gebracht haben, Deutschland und deutschlandweit und international. Und wir wachsen nicht nur in Euro und in Erneuerbaren, sondern wir wachsen auch in Köpfen. Wir haben 210 Beschäftigte mehr in der MVV-Energiegruppe, 6.470 Beschäftigte, Männer und Frauen insgesamt und mit einem Wachstum in den Zukunftsgeschäftsfeldern. Da man vielleicht auch auf einer Analystenkonferenz mal schmunzeln darf, wir sind jetzt seit 22 Jahren an der Börse. Wir sind damals begleitet worden als Haus von Dresdner Kleinwort Benson an die Börse. Und ich habe mir den damaligen Prospekt mal angesehen. Der Schlüsselsatz von Dresdner Kleinwort Benson lautete damals: Das Unternehmen hat sich die nötigen Strategien erarbeitet und wird mit großer Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein. Wir können heute tatsächlich sagen, dass das ganz so aussieht, was Sie sich damals alle, die damals am Börsengang beteiligt waren, vorgenommen haben. Also ein wirklich rundum erfolgreiches Geschäftsjahr. Wenn man dann eine Stufe tiefer in die Zahlenwelt schaut, und zwar so, wie Sie das von den Analystenkonferenzen kennen, durch die Berichtssegmente gehend, beginnend mit den Kundenlösungen, dann sieht man einen schönen Zuwachs im Ergebnis auf 47 Millionen Euro. Dahinter steckt die Vollkonsolidierung und Erstkonsolidierung von übernommenen Unternehmen. Dahinter steckt die kühlere Witterung und eine längere Heizperiode. Dahinter steckt aber auch tatsächlich ganz operatives Neugeschäft in den vertrieblichen Bereichen, unter anderem im Rechenzentrumsgeschäft mit unserer Data Center Group, die wir zu 100% mittlerweile konsolidieren und die uns auch zu 100% wirtschaftlich zuzurechnen ist. Die Investitionen gehen etwas zurück. Das ist aber in einem Segment Kundenlösung ja nicht verwunderlich. Das Segment ist ja tendenziell eher nicht investitionslastig. Hinter den 34 Millionen stecken Anteilserwerbe, die ich eben genannt habe, FRN Rhein-Neckar, Ciao, was unser Privatkundengeschäft angeht, aber auch das Rechenzentrumsgeschäft der Energieversorgung Offenbach und ein angestammtes Geschäftsfeld bei uns, Contracting-Aktivitäten bei der Enemic. Ich habe gesagt, tendenziell nicht kapitallastig, aber immer wieder durch Akquisitionen geprägt. Eine letzte, mit der wir das Lösungshaus für Geschäftskunden erweitern, haben wir in den letzten Tagen abgeschlossen. Sie haben das vielleicht in der Presse gesehen. Wir haben das in Luxemburg und Deutschland ansässige Unternehmen Avantag, das sich aus zwei Legaleinheiten zusammensetzt, übernommen. Ein Unternehmen, das 1995 gegründet wurde, das also langjährige Erfahrung hat, also kein Start-up mit einer kurzen Frist, sondern langjährige Erfahrung, das tätig ist in der Planung, in der Projektierung und in der Realisierung schlüsselfertiger Photovoltaik-Aufdachanlagen für Industrie, Gewerbe und öffentliche Auftraggeber, also ein Wachstumsmarkt par excellence, der auch in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung gestärkt worden ist. Wir schließen damit unser Know-how, was wir bisher bei solchen Kombilösungen für Privat- und Gewerbekunden unter dem Stichwort BG selbst aufgebaut haben, dass wir bei Freiflächen-PV mit Juvi seit vielen Jahren in der Gruppe haben. Und wir können jetzt auch das mittlere Segment, wenn ich das so bezeichnen darf, tatsächlich mit maßgeschneiderten Aufdachlösungen bearbeiten, was wiederum ein Teilstück ist, um im Vertrieb bis 2035 tatsächlich klimaneutral werden zu können, also auch unter Berücksichtigung unserer Scope-3-Emissionen, sodass sich die Investitionen in den Kundenlösungen tatsächlich in Investitionen, in Akquisitionen ausdrücken, aber hier bei den Investitionen natürlich nicht erfasst in Anlaufkosten für neue Geschäftsmodelle. Wenn wir dann zum Berichtssegment neue Energien kommen, also dem großen Bereich aus Abfallbehandlung, aus den Biomassen und Wind und Solar, dann sieht man auch hier eine Ergebnissteigerung auf 120 Millionen Euro, die zum wesentlichen Teil getragen ist aus dem Projektentwicklungsgeschäft, das ja bei uns Juvi und Windwert sind, als die beiden Töchter, die in der Entwicklung von Solar- und Windprojekten tätig sind. Juvi national und international das größere, Windwert das kleinere. So wie der Konzern das beste Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte hat, gilt das auch für Windwärts, die das beste Ergebnis ihrer Unternehmensgeschichte hat. Windwärts gehört ja seit 2014 zum Konzern. Zweiter Ergebnistreiber ist die Anlagenverfügbarkeit. Das ist ja ein anlagenlastiges Geschäft. Und dann haben uns bei den offenen Positionen, die wir noch hatten, auch die Preisentwicklungen an den Energiemärkten geholfen. Gegenläufig dagegen, das ist ja verbreitet, wird immer wieder gesagt, das gilt auch für uns, das geringere Windaufkommen im vergangenen Jahr im Vorjahresvergleich. Die Investitionen sind natürlich substanziell höher als in einem nicht investitionsgeneigten Bereich wie bei den Kundenlösungen mit 124 Millionen Euro, davon der Großteil, also über 100 Millionen Euro in Wachstum, der kleinere Teil in Bestand. Und zu diesen Wachstumsinvestitionen gehören als Beispiele die beiden Windparks, die wir im Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr erworben haben, in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu gehören die ersten Freiflächen-PV-Anlagen, die wir in den Konzern übernommen haben. Alles Projekte, die Juvi und Windwärts entwickelt haben, die wir aber natürlich nicht alle selbst übernehmen, sondern das Drittgeschäft beider Unternehmen hat substanziellen Charakter. Wir haben in Phosphor-Recycling-Anlagen investiert, in Mannheim und in Offenbach, in die Abfallbehandlung, in Dundee, die mittlerweile voll im Betrieb ist, in die Biovergärungsanlage in Bernburg, die wir Anfang 2022 in Betrieb nehmen, und in die grüne Wärme hier in Mannheim, sodass sich dann naturgegeben ein höheres Investitionsvolumen ergibt, als das bei Kundenlösungen der Fall sein kann. Und wenn man dann zu Versorgungssicherheit kommt, also der KWK und den Netzen, dann sieht man auch hier einen Ergebniszuwachs, der im Wesentlichen daraus stammt, dass das GHKW in Kiel im Jahr 2021 das erste volle Geschäftsjahr im Betrieb gewesen ist und dass sich die kleine Kaverne, die wir bei den Stadtwerken Kiel haben, aus der Volatilität der Preise ganz gut bewährt hat. Gegenläufig etwas höhere Kosten bei den Netzen für Personalaufwand und höhere Abschreibungen vor dem Hintergrund erhöhter Investitionen in den letzten Jahren. Auch hier hohes Investitionsvolumen mit 125 Millionen Euro. Anders als bei den neuen Energien geht es hier natürlich vor allem um Bestandsinvestitionen in den Netzen an unseren drei wesentlichen Standorten in Mannheim, in Kiel, in Offenbach, wo wir in Strom, in Gas, in Fernwärme und in Wassernetze natürlich investieren, um diese instand zu halten und zu erneuern. Wenn man dann, nachdem wir einmal so quasi auf Berichtssegmentebene runtergegangen sind, die Leiter andersrum wieder raufgeht, nämlich auf die Konzernebene zur Überleitung vom EBIT nach Bilanz und G&V, also G&V natürlich vor allem zum Adjusted EBIT. Wir haben strukturell an den Umständen, um die wir unser Ergebnis bereinigen, festgehalten. Das sind die Marktwertentwicklungen aus IFRS 9, das ist Finanzierungsleasing und es ist, wenn wir denn hätten, was wir auch in diesem Jahr nicht haben, Restrukturierungsaufwand gewesen. Wir haben also die Faktoren, um die wir unser Adjusted EBIT bereinigen, das EBIT bereinigen zum Adjusted EBIT, nicht verändert. Man sieht aber hier auf dem Chart deutlich, dass wie schon in den Vorjahren Finanzierungsleasing mit 4 Millionen Jahren nicht nennenswert ist. Restrukturierungsaufwand, habe ich gerade schon gesagt, haben wir so gut wie keinen gehabt. Dass aber die Zahl an Bewertungseffekten aus Finanzderivaten deutlich größer ist als in den letzten Jahren. Und das hier zu erläutern, hieße Eulen nach Athen tragen. Es liegt an der Marktpreisentwicklung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben und die dann zum Stichtag 30.09.2021 doch einen substanziellen Betrag ausgemacht hat. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier nicht im Chart abgebildet, warum wir in der Bilanz die Marktwerte bereinigt haben, sowohl auf der Aktivseite, die positiven, wie auf der Passivseite die Marktwerte, damit man auch hier Äpfel mit Äpfeln vergleichen kann. Auf der Basis dann zur Überleitung vom bereinigten EBIT hin zum Jahresüberschuss nach Fremdanteilen, also der Größenordnung der Ertragsrechnung, die den MVV-Energieaktionären wirtschaftlich zuzurechnen ist. Wenn man besseres Finanzergebnis als im letzten Jahr, weil wir im letzten Jahr Aufwand für Währungsumrechnungen hatten, der größer war als in diesem Jahr. Wir haben ein natürlich angesichts des höheren Ergebnisses etwas höheres Steueraufkommen. Das wird aber proportional dadurch abgemildert, dass wir latente Steuererträge, die zu erfassen waren in der G&V, in der Zukunft anfallen werden und steuerfreie Veräußerungserträge zu verzeichnen hatten. Deswegen steigt der Steueraufwand nicht proportional zum Adjusted EBIT. Die Fremdanteile gehen etwas umgekehrt proportional, wenn ich das so nennen darf, höher als im Vorjahr, weil auch das Ergebnis der Stadtwerke Kiel wirklich erfreulich war und deshalb mehr Fremdanteile bei uns im Konzern zu berücksichtigen sind. Wenn man dann zum Cashflow kommt, dann haben wir auch hier, Sie sehen, dass beim Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Margins jedenfalls gekennzeichnet, um nicht von Bereinigung zu sprechen. Wir kommen ja mit einem besseren Jahresergebnis vor Ertragssteuern, bei dem wir dann die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt haben. Das ist der IFRS-9-Effekt, gelang dann zu einem Cashflow vor Working Capital und Steuern von 467 Millionen. Und dann sieht es optisch so aus, als wenn wir einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, was technisch auch richtig ist, von 1.200 Millionen erreicht hätten. Wenn man davon aber die Margins abzieht, die zum 30.09.2021 843 Millionen Euro betrugen, dann ergibt sich ein Like-für-Like-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von rund 360 Millionen Euro und der liegt ungefähr auf der Höhe des letzten Jahres, leicht darunter, weil wir im letzten Jahr von der Corona-induzierten Stundung von Umsatzsteuerzahlungen zum Bilanzstichtag Gebrauch gemacht hatten. Kenntlich gemacht haben wir auf dem nächsten Chart auch bei den Nettofinanzschulden und der Eigenkapitalquote die Auswirkungen der Margins, die dann bei den Nettofinanzschulden ja zu Verbindlichkeiten führen, da es ja Sicherheitshinterlegungen bei MVV Energie sind, weil wir als Nettokäufer am Markt angetreten sind, sodass die technisch richtige Antwort wäre, dass unsere Nettofinanzschulden nur 628 Millionen betragen, was aber wirtschaftlich nicht zutreffend wäre, weil man diese Verbindlichkeiten hinzurechnen muss, um auch hier wieder Äpfel mit Äpfeln vergleichen zu können, sodass wir zu dem Zwischenergebnis kommen. Unsere Nettofinanzschulden sind leicht angestiegen, was vor dem Hintergrund der Investitionen, die ich eben genannt habe, nicht überraschend ist. Und genauso haben wir auch die EK-Quote um die Verbindlichkeiten aus Margin-Hinterlegungen bereinigt, was dann immer noch zeigt, dass wir mit 33,3% eine wirklich solide, tragende EK-Quote auch im Geschäftsjahr, nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021 zu verzeichnen haben. Wir haben uns vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses, dieses Rekordergebnisses für MVV als Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, der Hauptversammlung eine erhöhte Dividende vorzuschlagen, eine nochmals erhöhte Dividende, nachdem wir im letzten Jahr eine Erhöhung um 5 Cent je Aktie vorgeschlagen haben, wollen wir dieses Jahr der Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende um 10 Cent je Aktie zu erhöhen, also um 10%, etwas mehr als 10%. Wir halten damit an der grundsätzlichen Aussage fest, dass wir Ergebniswachstum und Dividende miteinander korrelieren würden und wollen, dass die Dividendenrendite etwas zurückgegangen ist, liegt an der sehr erfreulichen, wirklich sehr erfreulichen Kurssteigerung, die wir zum Schlusstag des Geschäftsjahres gesehen haben und die ja damit ihren Abschluss nicht gefunden hat, sondern auch in den letzten 2,5 Monaten sehr erfreulich weitergegangen ist. Es bleibt dabei das, was ich seit einigen Jahren auf den Analystenkonferenzen konstatieren kann. Die Anlage in MVV-Aktien ist eine stabile Anlage, ist eine solide Anlage und sie ist insbesondere auch eine sich gut verzinsende Anlage. Das war bisher so und das soll auch in Zukunft so bleiben. Damit das in Zukunft so bleibt, haben wir, und insoweit würde ich mich langsam schon der strategischen Positionierung nähern wollen, haben wir uns ja 2016 Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Sie sehen hier auf dem Chart einmal das Investitionsziel, was wir uns damals vorgenommen haben. Die Charts sind so aufgebaut, dass Sie im gelben Kreis, so quasi den Jahresring, sehen, wo stehen wir in der 10-Jahres-Periode. Und im roten Ring den Anteil der Zielerreichung, dann sieht man, dass wir mit den Investitionen, unseren Investitionsabschätzungen dessen, was realistisch ist, was wir uns leisten können und was wir auch realisieren können an Projekten, da auf gutem Weg befinden, dass wir das zentrale Nachhaltigkeitsziel aus 2016, nämlich 1 Million Tonnen netto an CO2 einzusparen, durch unsere Effizienz, durch die Investitionsinitiativen tatsächlich erreicht haben. Ich will das mal so formulieren. Sie mögen darin auch sehen, Umsetzungsbereitschaft und Umsetzungsfähigkeit, was Dekarbonisierung tatsächlich angeht. Klar ist aber auch, und das sieht man dann auf dem nächsten Chart, wir haben uns zwei neue Ziele, nicht nur zwei, aber diese zwei, die Sie hier auf dem Chart sehen, für CO2 vorgenommen bis 2030, nämlich 80% unserer eigenen CO2-Emissionen und gleichfalls 80% der CO2-Emissionen im Geschäftsbetrieb, Scope 2 und in der Vorkette und in der Nachkette, also Scope 3, tatsächlich zu reduzieren. Wir tun das, indem wir erneuerbare Energien ausbauen, indem wir insbesondere der Wärmewende an allen Standorten, und zu dem Mannheimer Beispiel komme ich gleich in größerem Detail wirkliches Gewicht einräumen. Wir wollen aber eben auch auf der Scope-3-Seite, also da, wo es wirklich schwierig ist, weil es die Vorkette betrifft, Vorlieferanten und weil es die Nachkette betrifft, Kunden so weit kommen, dass wir auch an dieser Stelle 80% bis 2030 reduzieren können, indem wir nämlich Bedingungen für Lieferanten stellen, um mit uns Geschäfte zu machen, auf der einen Seite und auf der Nachkettenseite, Kundenseite, indem wir für alle Kundengruppen, also Privat- und Gewerbekunden, Geschäftskunden, Industriekunden, Mittelstand, öffentliche Auftraggeber und Kommunen Angebote machen aus dem Lösungshaus, das ich eben bei MVV Enemic schon angesprochen habe, Angebote machen, um eine eigene Energiewende zu realisieren. Man sieht aber hier auch, diese Zielerreichungsgrade, die werden eben nicht linear passieren, sondern da gibt es dann auch durchaus Sprünge zwischen den einzelnen Zielerreichungen. Ich will aber auch hier deutlich sagen, wir kümmern uns, und das unterscheidet MVV von vielen, vielen anderen Unternehmen, was ihre Klimaneutralitätsanstrengungen angeht. Wir kümmern uns um alle Emissionskategorien, Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Und wahrscheinlich ist der letztere die größte Herausforderung dabei. Das ist auch der Grund, warum wir mit unseren Nachhaltigkeitszielen, die ich gerade formuliert habe, von der Science-Based Targets-Initiative vor wenigen Tagen als das erste deutsche Energieunternehmen zertifiziert worden dazu, dass unsere Ziele, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, tatsächlich im Einklang stehen mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. SBTI ist ja ein Zusammenschluss verschiedener NGOs, namhafter NGOs wie CDP, dem World Wildlife Fund, dem Global Compact der United Nations, also eine wirklich ernstzunehmende, sehr ernstzunehmende, was sich auch im Namen Science-Based ausdrückt, Initiative. Und wir können das, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, dass diese Initiative uns, MVV, als erstes Unternehmen in Deutschland so testiert hat. Das liegt auf einer Linie mit dem wirklich guten Rating von ISS, dem guten ESG-Rating von ISS, bei dem wir zum zweiten Mal Prime-Status erreicht haben, damit das höchste Qualitätssegment und damit eines von vier nachhaltigsten Energieunternehmen dieses Ratings sind. Soll heißen, wir haben uns im letzten Jahr nicht nur um Finanzkennzahlen, die prima sind, gekümmert, sondern auch um die weitere programmatische Positionierung, um nicht zu sagen Strategie, zu der wir dann kommen können. Was ist das strategische Umfeld, in dem sich die MVV bewegt? Das ist natürlich das Klimaschutzabkommen aus Paris, das in Glasgow ja leicht fortentwickelt worden ist, mit der Betonung, so will ich es mal vorsichtig formulieren, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle, insbesondere auf der Zielgerade der Glasgower Konferenz, vielleicht die eine oder andere Enttäuschung gegeben hat. Das wird in Europa ja übersetzt im Fit for 55 Package, wo man ganz nüchtern konstatieren muss, dass die Europäische Union damit den Taktgeber für die nationalen Klimaschutzanstrengungen übernommen hat, mit dem Ziel, Klimaneutralität in Europa bis 2050 zu erreichen. Das deutsche Klimaschutzgesetz ging ja darüber schon hinaus mit Klimaneutralität bis 2045. Die neue Koalition bestätigt all diese Ambitionen jetzt in dieser neuen Koalitionsvereinbarung mit 80% erneuerbarem Strom bis 2030, mit 50% erneuerbarer Wärme bis 2030, was insbesondere als zweitgenanntes Ziel eine wirklich hohe Ambition ist. Also ein Koalitionsvertrag, der das, was aus Paris kommt, was in Brüssel fortentwickelt worden ist, was in Deutschland aufgegriffen worden ist mit dem Klimaschutzgesetz, aus dem Sommer, was jetzt also durch die neue Koalition nochmal beschleunigt unterstützt wird. Also tatsächlich Rückenwind für unsere Strategie, die auf der CO2-Seite sich insgesamt auf einem, in einem Chart kondensiert, wie folgt zusammenfassen lässt, bis 2030 80% CO2-Reduktion über die gesamte Gruppe, 2040 100%, also klimaneutral und ab 2040 dann klimapositiv, indem wir der Atmosphäre Treibhausgase wieder entziehen können. Und unterlegt ist das sehr konkret damit, dass wir in den Verwaltungen bis 20, bleiben Sie noch bei dem Bild bitte, dass wir in der Verwaltung bis 2025 die CO2-Emissionen auf null reduziert haben, dass wir mit dem Kernelement Fernwärme in Mannheim 2030 klimaneutral werden wollen, dass wir bis 2035 nur noch 100% oder ab 2035, Entschuldigung, nur noch 100% grüne Energie an MVV-Kunden liefern. Das ist das, was ich eben als Scope 3 angesprochen habe, dass wir in der Lieferkette und in den Produkten bis 2040 dann definitiv und damit in der gesamten, in den gesamten Geschäftsaktivitäten von MVV zu 100% klimaneutral sein und dann klimapositiv werden wollen. Das gehört zu den ambitioniertesten CO2-Reduktionspfaden von Energieunternehmen in Deutschland. Das mögen Sie auch daran sehen, dass sich dahinter eben nicht verbirgt, dass wir CO2 durch Ausgleichsleistungen kompensieren, sondern dahinter verbergen sich tatsächliche, echte Reduktionen von CO2 bei und durch MVV. Wir haben das als Mannheimer Modell beschrieben, diesen Reduktionspfad, der sich aus drei Bestandteilen zusammensetzt, aus der Wärmewende, aus der Stromwende und aus Kundenlösungen. Dabei ist die Wärmewende wahrscheinlich der Schlüssel, der wichtigste Schlüssel, nicht nur für MVV bei unserem Weg zu Klimaneutralität, sondern auch für Deutschland, weil ein Drittel der CO2-Emissionen ja immer noch aus der Wärme kommen. Gerade daraus ergibt sich für MVV als drittgrößter Fernwärmeversorger in Deutschland Verantwortung und Anspruch, gleichermaßen damit umzugehen. Und gerade die Fernwärme, für die wir ja hier in Mannheim in den weiten Teilen der Metropolregion Rhein-Neckar verantwortlich sind, ergeben sich damit auch Möglichkeiten, wenn man die entschieden angeht, weil es leichter ist, dicht besiedelte Ballungsgebiete, die zentrale Fernwärmestrukturen haben, zu dekarbonisieren, als zersplitterte, als die zersplitterte Nachfrageseite zu adressieren, obwohl wir auch dafür Angebote machen, also für alle Kunden, die nicht an zentralen Netzen angeschlossen sind, wie Wärmepumpen oder Holzpelletheizungen, und das auch berücksichtigen beim Aufschluss neuer Quartiere mit Smart Cities Konzepten. Der zweite Baustein ist Stromwende, und nach dem, was ich bis jetzt gesagt habe, ist es vollkommen klar, wenn wir von fossiler Energie weg wollen, dann brauchen wir mehr Erneuerbare, sowohl auf der Asset-Seite, also in unserem eigenen Portfolio, wie für Drittportfolien, was wir mit der Projektentwicklung mit Juvi und Windwärts adressieren, die Wind- und Solarparks ja entwickeln und dafür gut positioniert sind, gute, wachsende Pipelines haben und mit dem ersten Zuschlag, den ein deutsches Energieunternehmen in einer Innovationsausschreibung für Kombiangebote aus Speicher und Wind und PPA bekommen haben, ja auch dokumentieren, dass sie auch an der Forefront des dieses sich weiterentwickelnden Marktes aktiv sind. Und da wir nicht nur in Märkten denken, sondern eben auch auf der Kundenseite, sind die Kundenlösungen der dritte Baustein dieses sogenannten Mannheimer Modells, mit dem wir über die B2C und B2B Kundengruppen einfach Angebote machen. Wir nennen das Lösungshäuser, die modular zusammengesetzt sind für die eigene Energiewende, die losgehen können bei Bestandsaufnahme über Energieeffizienzlösungen, über Contracting-Angebote, die aber eben auch weiter darüber hinausgehen, LED-Beleuchtung einschließen, Ich habe eben als Beispiel die Avantag-Akquisition für große Aufdachanlagen für PV genannt. Ich habe Rechenzentren als Beispiel genannt. Also all das Bausteine für Lösungshäuser, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Der wichtigste Teil für MVV auf unserem Weg zur Klimaneutralität ist sicher die Wärmewende. Ich habe das gesagt, will Ihnen jetzt hier an einem Beispiel wirklich versuchen, etwas näher zu erklären. In Mannheim und der Region, Sie alle kennen das Stichwort GKM, wurde die Wärme bis 2019 ausschließlich durch Steinkohle, durch das GKM zur Verfügung gestellt. Etwas, was sich seit den 50er Jahren entwickelt hat, was eine erste, wenn Sie so wollen, Erfindung der Fernwärme hier in der Region gewesen ist, versorgungssicher, preislich attraktiv. Und jetzt gilt es darum, innerhalb dieser Dekade diese zu 100-prozentig fossile Wärme 100-prozentig erneuerbar zu machen, in einem Zeitraum von einer Dekade. Davon haben wir das erste Drittel bereits realisiert. Wir haben 2020 unsere thermische Abfallbehandlungsanlage im Mannheimer Norden an das zentrale Netz angeschlossen und können heute schon sagen, ein Drittel der Fernwärmearbeit, also der Fernwärmenachfrage, können wir und decken wir aus klimaneutral erzeugter Wärme. Wir werden diesen Weg in den nächsten Jahren weitergehen, indem wir eine Klärschlammverwertungsanlage errichten, die sich bereits im Bau befindet, die wir 2023 in Betrieb nehmen. Eine Flusswärmepumpe am Rhein errichten, für die alle vertraglichen Vorbereitungen, Baustellenvorbereitungen abgeschlossen sind, sodass der Bau tatsächlich Anfang 2022 beginnen kann, für die wir dann den dritten Baustein Anbindung unserer Biomasse auf der Friesenheimer Insel einschließen können an die bereits vorhandene Leitung, die wir im Jahr 2020 für die thermische Abfallverwertung gebaut haben, sodass wir mit dem Abschluss dieser Maßnahmen im Laufe des Jahres 2024 ein zweites Drittel an grüner Wärme nicht nur theoretisch, sondern praktisch zur Verfügung haben. Also zwei Drittel grüner Wärme in wenigen Jahren. Und damit die Versorgungssicherheit, die ich eben bei der GKM-Versorgung angesprochen habe, auch zukünftig erhalten bleibt, investieren wir heute in Besicherungsanlagen im Mannheimer Norden und im Mannheimer Süden, damit das Gesamtsystem dann auch sich trägt. Das alles ist nicht Papier. Wenn Sie auf die Baustellen fahren würden, dann sehen Sie, dass da überall intensiv gearbeitet wird oder in Kürze mit den Arbeiten begonnen wird. Und dann bleibt nur noch ein letztes Drittel, das wir bis Ende der 20er Jahre realisiert haben wollen. Und wir schöpfen dafür dann, Sie sehen das unten auf der, ist keine Zeitachse wirklich, aber auf der X-Achse, auf der horizontalen Linie, aus dem breitestmöglichen Portfolio an Wärmequellen, das bei weiterer Abwärme aus der Abfallverwertung beginnt, das Tiefengeothermie einschließt, die Option auf ein zweites Biomassekraftwerk, auf Biomethanmotoren, auf weitere Flusswärmepumpen am Rhein, weil die Technik skalierbar ist, auf Power-to-Heat-Lösungen oder auf industrielle Abwärme. Also mehr Potenziale, als wir für dieses dritte Drittel wirklich brauchen, sodass wir heute, und das befindet sich nicht im Bau, dieses dritte Drittel, wo wir heute die Prüfungen, die Untersuchungen so vorantreiben, dass wir aus diesem Strauß von Optionen dann tatsächlich die wirtschaftlich und CO2-mäßig beste Optionen auswählen können. Ich habe gesagt, 2040 sind wir insgesamt klimaneutral. 2030 wird hier in Mannheim und der angebundenen Metropolregion, also Heidelberg, Speyer, Brühl, Ketsch, Schwetzingen, wird die Fernwärme grün sein. Wir wollen dabei nicht stehen bleiben. Wir wollen klimapositiv werden, weil uns die Biomasseanlagen und die Abfallbehandlungsanlagen genau in diese Lage versetzen, nämlich CO2 abzuscheiden und damit der Atmosphäre Treibhausgas tatsächlich wieder zu entziehen. In Summe, wir haben eine klare Strategie. Wir haben diese klare Strategie in den letzten Jahren verfeinert, haben uns neue Ziele gesetzt und stellen eben fest, dass die Umfelder energiewirtschaftlich, energiepolitisch diese Strategie tatsächlich unterstützen, und zwar sowohl auf der Finanzkennzahlenseite wie bei den nicht finanziellen Kennzahlen. Insoweit fühlen wir uns gut und richtig positioniert, das Tempo, das wir in den letzten Jahren vorgelegt haben, mindestens beizubehalten, wenn nicht gar zu steigern. Und bei CO2 wollen wir es definitiv steigern. Was uns dann zum Ausblick führt, zum Ausblick auf das Jahr 2022. Und dann sieht man, dass wir nach dem ausgezeichneten Geschäftsjahr 2021 uns vorgenommen haben, das Adjusted EBIT nochmals moderat gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Wir gehen davon aus, dass der Umsatz deutlich über Vorjahr liegt, was vor allem an den Preisentwicklungen hängt. Und wir wollen auch unser Investitionstempo, nämlich mit Investitionen über 300 Millionen Euro, beibehalten. Klar ist, dass das Umfeld herausfordernd bleibt. Da ist sicherlich Corona zu nennen, da sind sicherlich die Marktentwicklungen, Brennstoff- und Energiemärkte zu nennen. Durch die Stabilität unseres Geschäftsmodells glauben wir aber, dass wir mit dieser Volatilität umgehen können und sind deshalb zuversichtlich, dass wir das tatsächlich erreichen können, was wir uns vorgenommen haben, nämlich eine moderate Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr. Meine Damen und Herren, so viel in einem Durchgang durch das Geschäftsjahr 21 mit einem Ausblick auf den Finanzkalender, also die Kerndaten des kommenden Geschäftsjahres oder des jetzt laufenden Geschäftsjahres 2022. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte nicht schließen, ohne Ihnen allen, Ihren Familien, Ihren Freunden, Ihren Bekannten frohe Weihnachten zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie der MVV Energie auch weiter gewogen. Herzlichen Dank.